Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Für Brugg Cables, ein internationales Industrieunternehmen, baute Nisa Gabriel den Vertrieb in Südostasien auf. Anschließend verantwortete er den Vertrieb in 27 Ländern für die Tormax-Gruppe, einem internationalen tätigen Bauzulieferer. Derzeit ist Nisa Chief Sales Officer bei Telkin, einem Startup im Bereich Biomechanik, die auf mechanisches Testing spezialisiert ist. Er hatte einen Executive Master of European and International Business Law bei der Universität St. Gallen abgeschlossen und ist Vorstandsmitglied der FDP Zürich im Kreis 9, wo er sich für eine familienfreundliche Politik einsetzt. Nisa, freut mich, dass du beim Capricorn Connect Podcast heute dabei bist.
Das freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Nisa, ich würde gerne den Podcast mit der Frage beginnen. Jeden Gast frage ich dieselbe Frage. Wie bist du das erste Mal in der digitalen Welt in deinem Leben angekommen? Erinnerst du dich daran noch?
Ich bin fast drin geboren. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, als ich Kind war in den 80er, dass ich meine Spiele in den IBM XT gespielt habe mit den Floppy-Disks. Es ist so, dass meine beiden Eltern, die kommen von der IT-Branche, und die haben sich bei den IBM 1130 kennengelernt, bei dem Programmieren von der Lochkarte.
Oh, wirklich?
Ja, wow. Das hat mein Vater gemacht. Meine Mutter musste eben dort etwas programmieren. Und mein Vater hat dann meine Mama ein bisschen geholfen, da um die Lochkarten zu programmieren.
Also du hast so ein bisschen ein Techie-DNA
genau,
in dir.
Genau, und dann eben zu Hause haben wir immer die Rechner gehabt oder so. Und ich habe auch als Teenager selber Computer zusammengestellt, eine Intel 486 habe ich auch zusammengebaut und also das war immer dabei.
Du stammst ja selber aus einer Unternehmerfamilie aus Brasilien und ich meine, Brasilien, ich kenne es ja selber, ist ja ein wunderschönes Land, auch der Ökonomie geht es ja soweit auch sehr gut. Was hat dich dann motiviert, hierher zu kommen in die Schweiz?
Ja, tatsächlich, es ging bei mir ziemlich gut in Brasilien, bei meinen Familien auch. Es ist, die Industrieunternehmen wurde von meinem Opa aufgebaut und bis heute läuft ziemlich gut. Das heißt, ich habe häufig darüber nachgedacht und ich kann sagen, einer von meinen Hauptbeweggründen war auch schon mit den Technologie verbunden. Ich hatte immer das Gefühl, dort, wo ich war, ich hänge immer hinterher in der Entwicklung. Es kommt alles zu spät oder braucht Jahre, bis ich auf die richtige Sache ankomme. Und das hat mich schon ein bisschen gestört und ich habe immer gedacht, ja, ich brauche schon mit drin sein. Und das andere war schon in meinem Studium als Ingenieur, die ich in Brasilien angefangen habe, da habe ich gedacht, ja, ich muss etwas beweisen. Ich muss wirklich zeigen, dass ich die Sache habe, den Familienunternehmen nachher zu führen oder drin eine Position zu haben, wo ich auch mich einsetzen könnte. Und das ist irgendwie unterbewusst drin gewesen. Mein Onkel, der die Familienunternehmen geführt hat, etwas zu zeigen oder zu beweisen, so war es schon ein bisschen.
Also auch der Familie zu beweisen, dass du es auch außerhalb des Unternehmens schaffen kannst.
Genau, weil gerade in einem Familienunternehmen bei Generationswechseln ist häufig ein Thema, haben die von der nächsten Generation den Zeugs da wirklich da Verantwortung zu übernehmen. Oder? Und das war auch die Beziehung mit meinem Cousin und seinem Vater auch so, der hat auch meinem Cousin gesagt, beweise mir das. Beweise mir, dass du gut bist oder dass du kannst. Und das habe ich bei mir im Kopf irgendwie unbewusst drin gehabt. Und das war auch so ein Beweggrund. Ich sage, ich gehe nach Deutschland, ich arbeite bei einer großen Firma, das war Audi, Volkswagen-Gruppe, als Ingenieur. Und das wäre so für mich aus meiner Perspektive ein Beweis für meine Familie, dass ich auch unabhängig selber Wert schaffen kann. Ja.
Was sind denn die Herausforderungen jetzt? Du kennst ja Familienunternehmen gut, da gibt es ja Vorteile und Nachteile, aber was sind denn so die Herausforderungen bei Familienunternehmen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Generationenwechsel geht?
Bei Familienunternehmen ist wirklich manchmal die Professionalisierung. Das ist bei uns auch der Fall gewesen, dass man hat Familienmitglieder immer drin, ne? Und gewissen haben auch noch die Erwartung, dass sie eben drankommen oder und auch mitmachen dürfen. Und manchmal ist es besser, wenn man ein professionelles Management auch einstellt.
Ja. Also nicht das, nur dieses Selbstverständnis, dass Familienmitglieder den Posten zugesichert bekommen, und dann lieber eine professionelles Management. Dann
genau, und ich sage sogar noch mehr, aus die Transition zu der nächsten Generation ist wirklich das Selbstbewusstsein von diesen Familien oder von den Unternehmen zu sagen, okay, ist bei uns eher am Hand von einem professionellen Management die Firma besser oder ist wirklich mit einem internen Familiennachwuchs die Situation besser gelöst. Und ich kenne auch von anderen Freunden und Bekannten, die haben es professionalisiert und die Situation ist stabiler und weniger Konflikte da. Je nachdem, also man muss auch noch den richtigen finden, den richtigen CEO oder Geschäftsführer finden. Und das muss auch noch mit der Kultur von der Familie ein bisschen übereinstimmen.
Also eine Übereinstimmung mit der Kultur der Familie, aber dann auch mit dem Unternehmen selber. Du bist ja Chief Sales Officer bei einem Startup, beim Wachstumsunternehmen im Biomechanikbereich. Was sind denn jetzt mit deiner Perspektive von so einem Startup, was sind da die Herausforderungen? Kannst du darüber etwas berichten?
Genau, also Startup für mich ist etwas Neues. Ich bin selber sehr Entrepreneur. Ich mag das, etwas Neues zu starten und aufs neue Geschäft zu gehen. Aber Startup ist jetzt für mich auch neue Welt seit letztes Jahr. Es ist so, ich bin früher in eher sehr traditionellen Industrieunternehmen tätig gewesen. Und ein Startup bedarf auch viel Flexibilität, viel Out-of-the-Box-Thinking. Aber ich denke schlussendlich, was in so eine Situation fällt, ist wirklich diese Zusicherung von der finanziellen Situation. Und in einem etablierten Familienunternehmen oder in einem großen Konzern, man denkt nicht unbedingt darüber, ja, wie lange haben wir das noch? Oder wie lange ist dieser Runway? Oder bei einem Startup muss man immer das im Blick haben, ja, haben wir noch bis Ende Jahr? Oder müssen wir schon um den nächsten Finanzierungsround uns kümmern.
Also Kosten ein wichtiges Thema.
Genau, das Cash-Management ist etwas ein bisschen mehr präsent da. Auch man kann auch nicht viel umsetzen, was wir uns eigentlich wünschen würden. Mhm. Wir müssen auch noch viel mehr priorisieren, was Cash-Management anbelangt.
Was muss man denn so mitbringen, um so ein Startup erfolgreich auch zu managen? Gibt es noch irgendwelche Fähigkeiten oder Persönlichkeitsausprägungen, die man mitnehmen sollte?
Ja, es ist auf jeden Fall, man muss wirklich so irgendwie widerstandsfähig sein, Resilience.
Okay,
Resilience. Ohne das ist sehr schwer. Und ich denke, von meinem Wertgang her im Verkauf, das ist vorhanden. Weil im Verkauf, man hört häufig Nein als Antwort. Das ist Alltag. Es ist nicht so, dass jedes Angebot zu einem Auftrag wird. Und man gewöhnt sich daran, auch noch dran zu bleiben und nachzuhaken und immer vorwärts zu machen. Und das braucht man bei einem Startup.
Also ohne das, Widerstandsfähigkeit und Resilienz.
Genau. Ohne das ist wahrscheinlich nicht, also es ist nicht für jeder gedacht, diesem Umfeld.
Jeder Gründer ist ja auch irgendwann mit der Tatsache konfrontiert, dass er auch das Unternehmen skalieren will, zum Wachstum bringen will. Was sind denn da so die Herausforderungen bei der Skalierung, beim Wachstum von so einem Unternehmen?
Ja, genau, vor allem immer ein Startup. Es ist wieder diese Cash-Thematik. Ich denke, ich probiere das auch mit meinen Kollegen bei Telkin so voranzutreiben, dass wir Wachstum durch Sales machen. So Teil eigene Finanzierung, weil dann sind wir auch unabhängig. Aber wir brauchen dafür Traction. Wir brauchen wirklich, dass die Auftrag da man kommen sind. Und je nachdem, wie weit ist man in die Entwicklungsphase von diesem Startup, ist diese Traction schon da oder nicht? Und das ist eine große Herausforderung, wirklich dann diesen Runway oder diese Wachstum neu in den Griff zu haben. Es kann so passieren, dass man mit fremdem Kapital schnell wächst, aber wenn das nicht mehr da ist, gibt es keine Traction von dem Verkauf her, dass das Ganze gerechtfertigt. Und dann musst du auch die ganzen Leute entlassen und wieder alles reduzieren. Und das ist nicht nachhaltig.
Also so eine Balance sozusagen kreieren zwischen in Vertrieb investieren, aber vielleicht manchmal nicht zu viel und aber dann auch sozusagen so ein Follow-up haben, dass man auch liefern kann dann dementsprechend. Ja,
ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ich meine, ist eigentlich wirklich, dass man sein Sales Pipeline auch noch gut gefüllt hat. Dass man auch noch sozusagen allein fliegen kann.
Okay, also immer eine gefüllte Pipeline im Sales. Also Sales enorm wichtig.
Genau, weil das im Sales, es ist so, es braucht Zeit, bis es funktioniert. Es braucht wirklich manchmal auch noch Jahre, bis die Auftrag da sind von das, was man aufgebaut hat.
Würdest du denn eine Eigenfinanzierung bevorzugen oder jemandem raten, auch externe Investoren reinzunehmen oder kommt es darauf an, auf die Situation?
Es kommt darauf an und vor allem in welchem Entwicklungsstadium man ist. Es ist auch so, ganz früh in einem Startup sind auch noch Fördergeld da. Man hat auch noch da Venture Labs, Venture Kicks oder anderen Finanzierungsgrants on strings attached. Die sind gut, aber die sind auch sehr wenig und sehr begrenzt. Und essentiell ist wirklich, dass man früh anfängt, am Sales zu denken. Okay, wie tun ich jetzt meine Firma oder mein kleines Startup durch Verkauf Cashflow generieren, sodass es nachhaltig bleibt? Aber irgendwann mal ist ein Wachstum da angestrebt, wo man fremde Mittel auch noch benötigt. Aber das ist immer gut, wenn man auch noch zeigen kann, dass man auch noch mit dem Produkt am Markt gut ankommt.
Also
das ist wirklich da eine Mischung. Aber ich scheue nicht von fremder Finanzierung.
Okay, also es kommt immer auf die Situation drauf an, welcher Phase, Wachstumsphase man ist. Es kann also beides extrem wichtig sein.
Genau,
also
weil es ist so, die Investoren, die sind auch nicht gestern geboren. Also die werden auch nicht dir Geld geben, einfach geschenkt. Die wollen auch noch etwas sehen. Und wenn du Produkt-Markt-Fit hast und siehst, okay, ich habe den Auftrag und wir sind nachher auch profitabel und die Maschinen verheben, das ist eben unser Fall, dann sind die Investoren auch bereit, Geld zu geben, sodass eine Expansion dann stattfindet.
Jetzt wir von Capricorn Connect, wir sind ja sehr beschäftigt mit der Rekrutierung von Talenten für Unternehmen. Was sind denn deiner Meinung nach so die Herausforderungen bei der Gewinnung von Top-Talenten? Jetzt vielleicht auch gerade im Wachstumsunternehmensbereich.
Ja, genau. Da ist so, bei uns nehme ich als Beispiel, ich denke, eine Herausforderung ist wirklich, die Leute, die gut sind, zu überzeugen, dass das, was wir anbieten, aus Kompensation ziemlich sinnvoll ist oder verhebt. Weil heute haben wir auch sehr viel Equities drin in dem gesamten Kompensationspaket. Und das ist nicht für jedes Geschmack. Das ist mit gewissem Risiko verbunden. Und vor allem die guten Kandidaten, die finden ganz einfach bei einer großen Firma einen Job und dort sind die Risiken natürlich entsprechend kleiner. Man macht seinen Job, man hat Ende Monat sein Gehalt. Bei einem Startup, wir werden die auch in Equity kompensieren. Und ich glaube, unsere Herausforderung liegt drin, zu zeigen, dass diese Equity hat Potenzial, wirklich etwas zu werden und das zu einem interessanten Kompensationsmodell wird und nicht nur ein Lehrversprechen. Mhm. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung.
Und was können denn Talente oder wie können denn Talente profitieren, bei so einem Unternehmen zu starten oder zu arbeiten im Vergleich jetzt zu einem Big Name wie Google, Apple oder Microsoft, rein von der Arbeit her? Also wie können die denn dort profitieren bei so einem Unternehmen?
Das ist diese gestalterische Freiheit. Es ist wirklich so, in einer kleineren Firma, in einer Firma, wo man auch noch nachher Equity Holder ist, dann hat man auch noch mehr zu sagen. Also vor allem in diesen Großordnungen. Und dann kann man auch sich mehr einbringen und die Sachen ein bisschen anders lenken als bei einem großen Konzern, wo die Aufgaben schon top-down dann vorgegeben sind.
Also gestalterische Freiheit, genau. Unabhängig, Eigenverantwortung, dass man da sich mehr ausleben kann dann auch.
Genau, man muss auch noch der Typ dafür sein. Und das ist auch nicht jedes seine.
Jetzt mal die Perspektive von Arbeitnehmern, wenn du die mal einnimmst. Was können denn Talente tun, um weiterhin gefragt zu bleiben jetzt im Arbeitsmarkt? Also was müssten Kandidaten unternehmen, um weiterhin gefragt zu sein?
Ja, dran bleiben. Also die Welt dreht sich und ist schnell und Sachen ändern sich ganz krass. Das ist da mit dem künstlichen Intelligenz und der Large Language Models der Fall. Oder? Wer diesen Anschluss verpasst hat, dann liegt man wirklich ein Stück hinterher. Und ich denke, das ist wirklich so. Man muss dran bleiben mit den Technologie, mit Databanks, mit Programmiersprache, mit alles, was noch dazu gehört, mindestens sich informieren. Es ist schwierig, wenn man sich in einem Gebiet spezialisiert und nachher ist es nicht gelb von Ei. Aber dass man auch noch ein Auge dazu hat, ich denke, das ist essentiell. Und heutzutage, man muss wirklich dann darauf achten, dass man auch noch aktuell bleibt auf dem Arbeitsmarkt.
Absolut. Und du sprichst ja das Thema an, künstliche Intelligenz. Es verändert ja die Welt aktuell, vor allem auch den Jobmarkt. Was denkst du denn, welche Jobs werden bleiben, welche werden verschwinden und welche werden neu geschaffen? Hast du da so ein Gefühl dafür?
Ja, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich auch Gedanken darüber gemacht hat, aber halt im Verkauf, ich denke, es ist auch noch sehr, sehr persönlich. Das heißt, es ist auch noch sehr viel Face-to-Face-Meetings, es ist auch noch interpersonelle Beziehungen da und das wird bleiben. Mhm. Aber andere Sache, das kann man sehen wie bei Übersetzen zum Beispiel. Oder? Es ist so, ich bin überzeugt, diesen Job von Übersetzen wird noch bestehen, aber nicht in der gleichen Art und Weise wie früher und auch nicht in den Ausmaßen. Das ist auch schon so, dass vorher man könnte eine einfache Übersetzung mit Google Translate machen, aber jetzt mit den Large Language Models hat das wirklich einen großen Sprung geschaffen. Es ist aber so, wenn ich ChatGPT sage, übersetze mir das auf Chinesisch, dann kommt es halt auf Chinesisch. Aber wenn man Chinesisch nicht kennt, dann kannst du auch nicht kontrollieren, ob es jetzt taugt oder nicht. Das kann irgendetwas drin sein. Und ich denke, dieser Job von der Übersetzer wird sein, das zu schauen und sagen, okay, ja, es ist sinnvoll. Und nicht mehr einzige Worten Wort bei Wort dann zu übersetzen, wie es früher damals schon war. Das heißt, die Jobs ändern sich. Das ist nur ein Beispiel. Oder? Es verschwinden nicht unbedingt, aber die ändern sich.
Gibt es welche, die neu geschaffen werden, denkst du? Also neue Jobs, die entstehen auch dadurch?
Ja, KI-Überprüfer.
Ja, genau.
Ja, das ist schwer zu sagen, oder? Das ist schwer zu sagen. Aber das ist nicht die echte Revolution, die wir als Menschheit auch noch haben werden. Das Internet selber ist auch noch eine große Änderung gewesen. Und ich sage auch Google Maps, wer heute nicht den Maps nutzt, oder? Ja. Das ist vor 20 Jahren anders. Also die Leute haben sich im Straßenverkehr anders verhalten als heutzutage, oder? Das ist so. Das ist, ich kann mein Leben ohne Google Maps fast nicht mehr vorstellen. Oder?
Nisa, ich hätte auch noch ein paar Fragen bezüglich deiner Person. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du vielleicht besser bist als andere Menschen?
Ja, es ist so, ich denke, ich bringe diese Widerstandsfähigkeit, wirklich da dran zu bleiben und nicht aufgeben. Aber gleichzeitig das mit nicht aufgeben, es ist auch nicht so, dass man wiederholt das, was schon gemacht worden ist. Ja. Es ist so, es gibt diese Sunken Cost Fallacy. Es gibt Leute, die dranbleiben, weil die schon zu viel investiert haben. Man muss auch wissen, wann soll ich dann wirklich aufgeben, ja, und auch mich auf etwas Neues fokussieren.
Also so eine Flexibilität gleichzeitig, genau, im Denken auch haben.
Das ist widerstandsfähig nach dem Motto, ich bleibe dran, aber es muss nicht unbedingt heißen, ich mache noch dasselbe wie davor. Das heißt, es gibt einen Weg, und diesen Weg kann man in unterschiedlicher Art und Weise finden. Und das, denke ich, das ist eine von meiner Superpower, wenn du so haben willst.
Gibt es eine Persönlichkeit, eine Bekannte oder mehrere, die du besonders bewunderst, und auch welche Eigenschaften bewunderst du an diesen Personen?
Ja, es gibt einige Personen, die ich bewundere. Ja. Aber ich habe auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht in der letzten Zeit, und ich denke, eine Persönlichkeit, die ich wirklich bewundere, ist Beethoven. Warum? Weil genau das mit daran bleiben und sich am Limit ziehen, hat er gemacht. Und stell dir vor, Mitte 20 bist du als Komponist taub, oder fängst du taub zu werden. Und das ist krass. Das ist krass. Und trotzdem hat er weiter daran gearbeitet bis zu der 9. Sinfonie. Oder das ist der Wahnsinn.
Gibt es ein Leitmotiv, ein Motto, ein Lebensmotto vielleicht, das dich antreibt?
Ja, also wir haben auch ein Familienmotto, das ist In dies melior fio, heißt, ich gehe jeden Tag besser und besser, und das probiere ich auszuleben, das kommt von meinem Großvater, und das probiere ich auch so auszuleben, dass ich mindestens daran denke, dass jeden Tag die Opportunität da, besser zu werden, um mich zu arbeiten. Ja.
Als Abschlussfrage, Nisa, würde ich dich gerne noch fragen, wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessern? Was denkst du?
Ja, gute Frage, oder? Aber das ist auch so, KI hat bereits mein Leben vor 2 Jahren verändert. Mhm. Das mit den Large Language Models, ich glaube, das war Oktober, November 2023. Und seit dann nutze ich fast täglich. Ich habe auch noch die Modelle von Google ausprobiert, aber ich finde den von ChatGPT immer noch der Vorreiter, und das nutze ich auch noch täglich. Also sei es für Kleinigkeiten oder für ein bisschen größere Aufgaben. Ich denke, das wird genau wie Google Maps so etwas sein, dass man fast nicht darauf verzichten kann.
Nisa Gabriel, Chief Sales Officer bei Techin, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auf weiterhin spannende zukünftige Gespräche.
Freut mich auch. Vielen Dank.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.